Offensichtlich ist es ja so, dass die Kanzlerin sich daran stört. Das bringt sie ja auch an allen Ecken und Enden immer wieder zum Ausdruck, dass es von so etwas wie einem gemeinsamen Standpunkt der europäischen Staaten, die den Euro haben, in Sachen Krisenbewirtschaftung, Krisenbewältigung nicht die Rede sein kann. Auf diese Weise, indem sie von einem Konstruktionsfehler redet, wie sie den genau bestimmt, da sage ich im Folgenden noch was, kommt sie also auf eine Besonderheit dieses Geldes zu sprechen, die den Euro ja tatsächlich von anderen Währungen unterscheidet. Das ist eben nicht einfach das Geld Deutschlands, wie es die Mark war, nicht einfach das souveräne Mittel dieses Staates, mit dem er wirtschaftet, das er in Umlauf bringt und das er für die Bewirtschaftung seines Standorts und für seinen Haushalt benutzt, sondern das ist das Geld mehrerer Nationen, die allesamt in diesem Geld wirtschaften. Das war der Weg, der Zusammenschluss mehrerer Staaten zu einem Währungsraum, in dem die Staaten als solche, als Souveräne bestehen bleiben, aber beschließen, das ökonomische Mittel ihres Wirtschaftens zusammenzutun. Das ist ja gerade die Art und Weise gewesen, wie überhaupt dieser einheitliche Wirtschaftsraum zustande gekommen ist, den Deutschland haben wollte und den es dann in den zehn Jahren danach benutzt hat. Genau diese Konstruktion der Sache selber wird von den zuständigen Instanzen in der Krise als Störung und Hindernis wahrgenommen und die Frage ist ja, warum? Und diese Frage möchte ich in zwei Abteilungen auseinander sortieren. Die eine Abteilung was besteht darin, sich mal die Frage vorzulegen, was dann tatsächlich der Widerspruch an dieser Konstruktion ist. Und die zweite Frage ist, wie taucht dieser Widerspruch, den es tatsächlich gibt, eigentlich in der Sichtweise und in den Berechnungen der zuständigen Politiker auf, wenn sie jetzt neu in der Krise drauf kommen zu sagen, wie wir diesen Laden organisiert haben, taugt er nicht für die Krisenbewältigung. Man merkt übrigens an der ganzen Art und Weise, wie die Merkel darüber redet, dass das genau das ist, was sie stört. Dass eigentlich es nötig wäre, dass der Euro allein von Deutschland so eingesetzt zum Einsatz käme, dass damit optimale Krisenbewältigung möglich wäre und dass die Notwendigkeit, sich dazu immer mit anderen Souveränen ins Benehmen setzen zu müssen, für sich schon von ihr als Störung definiert wird. Auch das ist übrigens bereits ein Fortschritt gegenüber dem alten Zustand von Europa. Da hat es natürlich auch schon immer Streit gegeben in Währungs- und Wirtschaftsfragen. Aber das prinzipielle Urteil, dass jeder Staat, der im Euro drin ist, im Prinzip berechtigt ist, seine Interessen anzumelden und seine ökonomischen Gesichtspunkte in der gemeinsamen Politik unterzubringen, ist nicht bestritten worden. Wie ich im Folgenden noch zeigen will, ist das aber der Übergang, der gegenwärtig von der deutschen Politik gemacht wird. Was haben Sie sich denn da eingerichtet mit diesem seltsamen Geld? Mehrere Staaten, eine Währung. Für die Bürger und für die Staaten ist der Euro in den Staaten, wo er Geltung hat, wo er das gesetzlich gültig gemachte Zahlungsmittel ist, die materielle Existenzweise und das Maß jedes Geldreichtums, die Recheneinheit, Umlaufmittel, Zahlungsmittel, Kreditmittel. Für die Staaten ist es das Geld, in dem sie wirtschaften, in dem sie ihre Steuern erheben und ihren Haushalt finanzieren. und indem sie auch Kredit aufnehmen, um das Wachstum auf ihrem Standort zu fördern. Die Haushalte finanzieren sich über Kreditaufnahme in Euro. Das ist die Art und Weise, wie diese Staaten, wie alle kapitalistischen Staaten auf der Welt, ihren Standort ökonomisch betreuen. Das Eigentümliche daran ist allerdings, dass genau diese gleichen staatlichen Instanzen, die so mit diesem Geld umgehen und wirtschaften, selber gar keine hoheitliche Verfügung darüber haben. Die haben sie nämlich von sich abgetrennt, aufgegeben, indem sie eine eigenständige Institution, nämlich die EZB, eingerichtet haben, die nicht das Organ irgendeines speziellen Souveräns mehr ist, sondern als eigenständige Einrichtung neben den Staaten existiert und dafür zuständig ist, dass diese Geldhoheit nach der Seite hin auszuüben, also das Geld in Umlauf zu bringen und es dorthin zu leiten, wo es wirtschaftspolitisch gewollt ist. Die EZB ist alleine befugt, Euro zu emittieren. Diese Befugnis haben die Staaten an diese Institution überantwortet. Und damit genießt diese Zentralbank in Europa eine Stellung, die sie in keinem anderen Staat der Welt hat. Sie ist nicht eine Unterabteilung der staatlich organisierten Betreuung des nationalen Kredits, sondern tatsächlich eine eigenständige, unabhängige Institut, das getrennt von jeder nationalen Rechnung die Wirtschaft der europäischen Staaten mit Kreditgeld versorgt und dabei auf die Stabilität des Geldwerts achten soll. Und die Bezugsgröße für die Entscheidung der EZB in diesen beiden Fragen, Liquiditätsversorgung und Geldwertstabilität, ist deswegen auch nicht die Wirtschaft irgendeines besonderen Euro-Staates, sondern der Stand von Wachstum und Kredit in Europa insgesamt. Auf das Medium ihrer inneren Zirkulation und ihres Wirtschaftens haben die europäischen Staaten Europas keinen unmittelbaren Zugriff. Was sie sich an Geld besorgen können, erfolgt rein über die Kreditaufnahme an den Finanzmärkten. Vergemeinschaftet haben die Staaten diese Seite der Geldhoheit. Nicht vergemeinschaftet haben sie den haushaltsmäßigen Umgang der beteiligten Staaten mit dem Euro. Die Aufstellung der Haushalte, die Entscheidung über die Zwecke des nationalen Geldausgebens, die fallen weiterhin in das souveräne Recht der beteiligten Nationen. Und nicht nur das, woraus sie jeweils die Mittel der Bewirtschaftung ihres Standorts beziehen, bleibt national verfasst. Jede Euronation bezieht das Geld, also das Quantumgeld, mit dem sie wirtschaftet, aus den Erträgen ihres Hoheitsgebiets. Und die Verschuldung, die sich die Staaten leisten können und sollen, ist auch aus diesen nationalen Erträgen zu bedienen. Und das ist ja in den sogenannten Maastricht-Kriterien sogar noch ausdrücklich festgeschrieben, dass das Maß für die von Europa anerkannte Umfang der Verschuldung sich bezieht auf das jeweilige nationale Bruttosozialprodukt, also eben auf die Masse kapitalistischen Reichtums, die jeder Staat für sich auf seinem jeweiligen Standort verbuchen kann. Soweit also die europäischen Staaten die Finanzmärkte von der Qualität ihrer Kreditaufnahme, ihre Bedienbarkeit überzeugen können, haben sie Kredit, wenn nicht. Und der alternative Rückgriff auf das Besorgen von Geld bei der Zentralbank, wie ihn jeder andere Staat hat, ist ihnen versperrt. Ein Sachverhalt, der sie offenbar in Boom- und Wachstumszeiten ziemlich wenig gestört hat, der aber jetzt in der Krise zum tatsächlichen praktischen Hindernis ihrer Wirtschaftspolitik wird. Und auch das übrigens ist genauso gewollt, weil die Konstrukteure des Euro ungefähr so gedacht haben. wenn sich alle Staaten in ihrer Haushaltspolitik strikt an die Vorgabe halten, dass sie sich nur gemäß ihrer nationalökonomischen Basis und dessen Erträgen verschulden, dann bleibt der Kredit der gesamten Union solide und dann findet ein ordentliches, solides, schuldenfreies Wachstum statt und alle Erträge der Nation addieren sich zu einem gesamteuropäischen Wachstum, das dann dem Euro zugrunde liegt. Und insofern haben die Euro-Konstrukteure da schon etwas sehr Abenteuerliches in die Welt gesetzt. Sie haben nämlich ein gemeinsames Geld in die Welt gesetzt und haben gleichzeitig eine Konkurrenz der in diesem Geld wirtschaftenden Nationen über die Verfügung über dieses Geld etabliert. Was jeder Einzelne an Erfolg in Sachen Wirtschaftswachstum verbuchen kann, erwirtschaftet er mit den Mitteln, die er auf seinem Standort hat und mit dem, was er an den anderen verdienen kann. Und das ist einerseits die Freiheit und gleichzeitig die Schranke für das Vorankommen der beteiligten Nationen. Und auch das war kein Fehlgriff, sondern genauso gewollt. Auch dahinter steckte die Idee, dass sich die beteiligten Nationen zurecht machen sollten für die Vermehrung von Euro. Und herauskommen sollte eben dieses insgesamtige Geldwachstum, an dem alle nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit teilhaben, zu dem alle beitragen und wo sich dann die nationalen Wachstumsbilanzen zu einem positiven Gesamtergebnis zusammenzählen. Diesen Widerspruch, mehrere souveräne Wirtschaften im gemeinsamen Geld und dieses Wirtschaften findet statt als Konkurrenz der nationalen Standorte um den Zuspruch des Kapitals und um den Kredit, den sie dafür benötigen, den haben sie eingerichtet und dafür haben sie eben diese Vergemeinschaftung des Geldes im Euro eingerichtet. Und davon haben sie sich einen allgemeinen Aufschwung der Geschäfte in Europa versprochen und einen Euro, der, wie es in den Worten des damaligen deutschen Finanzministers hieß, so stark wird wie die Mark. Das hat ja auch 10 Jahre lang seine Ordnung gehabt. Diese Konkurrenz haben sie 10 Jahre lang betrieben und alle europäischen Staaten hatten auch zunächst in diesem neuen guten Geld Kredit und haben ihn genutzt, um ihre Standorte jeweils voranzubringen. Und es hat auch tatsächlich europaweit ein Wachstum des Geldreichtums in Euro stattgefunden. Bedauerlicherweise allerdings für das Resultat dieses allseitigen erfreulichen Wachstums hat sich dessen Ergebnis in den Bilanzen der beteiligten Staaten sehr gegensätzlich niedergeschlagen. Für Deutschland hat sich der Kredit, den der Staat zur Wachstumsförderung aufgenommen hat, bezahlt gemacht. Deutsche Unternehmen und Banken haben sich an den Reichtumsquellen der anderen europäischen Staaten bereichert und die deutsche Nation hat Überschüsse im Handel gegenüber den anderen Ländern verbucht. Und der Sieg in der Konkurrenz in Europa hat sich für Deutschland ja auch für den weitergehenden Zweck bewährt, darüber dann eben auch über eine neue ökonomische Potenz im Verhältnis zur Weltwirtschaft zu verfügen. An diesen materiellen Nutzen des Euro für Deutschland erinnert die Merkel auch, wenn sie sagt und immer wieder betont, die Währungs- und Wirtschaftsunion habe ja Deutschland auch am meisten genutzt. Dieser materielle Nutzen Deutschlands hat seine praktische Realität im Euro, in dem Geld, was darüber sich vermehrt hat. Für diesen Erfolg, das stellt sich jetzt heraus, war allerdings ein Preis zu zahlen, Das andere findet nämlich statt auf Kosten der anderen Staaten, die auch in Euro wirtschaften. Die haben sich nämlich darüber sortiert, was die Deutschen als Überschüsse, Zahlungsbilanzgewinne verbucht haben, waren Verluste bei den anderen. Und bei den Staaten, die Verluste geschrieben haben, deckt die Krise jetzt auf. Dort hat das Wirtschaftswachstum, was da zustande gekommen ist, haben die Erträge, die dort national erwirtschaftet worden sind, nicht ausgereicht, um die Schulden zu rechtfertigen, die die Staaten für diese Förderung des Wachstums gemacht haben. Solange Boom herrschte, spielte das nur die Rolle eines graduellen Unterschieds der Nationen im Verdienen am Euro, ist es so durchgegangen. In und wegen der Krise sortiert sich das auseinander, weil da abgerechnet wird. Und dann stellt sich raus, dass auf der einen Seite lauter Forderungen bestehen an die Staaten, die sich als uneinbringlich erweisen, und auf der anderen Seite lauter Zahlungsverpflichtungen, die nicht bedient werden können. Der Sache nach übrigens zeigt sich an der Stelle eigentlich was ganz anderes. Es zeigt sich nämlich, dass die Masse an Anspruchstiteln auf Ertrag, die sich in den Bilanzen deutscher und französischer Firmen und Banken angesammelt hat, offenbar zu viel sind, dass die überakkumuliert haben, dass die mehr Anweisungen auf Reichtum bei sich versammelt haben, als sich tatsächlich von ihren Schuldnern einlösen lassen. Und dieses Verhältnis von Anspruchstiteln auf Überschuss und Bedienbarkeit von Überschuss, das ist eben die Besonderheit, sortiert sich jetzt auf Staaten auseinander, sortiert sich auseinander nicht einfach zwischen Unternehmen und Banken, die dann wechselseitig voneinander abhängig sind, sondern sortiert sich auseinander zwischen Gewinnerstaaten, die Überschüsse und Kredit haben, und Verliererstaaten, die ihren Kredit verlieren. Den betroffenen Staaten, bei denen sich herausstellt, dass dem Wirtschaftswachstum dieser Länder trauen sie nicht mehr zu, für den darauf genommenen Kredit des Staates gerade zu stehen, für die heißt es, ihnen wird der Kredit gekündigt. Und dann stellt sich heraus, wenn er ihnen gekündigt wird, haben sie auch keinen mehr. Und sie haben nicht nur keinen Kredit mehr, sondern sie haben auch kein Geld mehr, weil das Recht, Geld in Umlauf zu bringen, um Kredit zu bedienen, haben sie ja gerade an die EZB abgegeben. Es ist also, wenn man so will, eine neue Art von Staatsbankrott in der Welt. Einer, der sich nicht einfach bloß im Verlust der Fähigkeit, Kredite zu bedienen, niederschlägt, sondern unmittelbar in der Abwesenheit eines brauchbaren Zirkulationsmittels, weil die Hoheit über das Geld nicht existiert, und zweitens, weil die anderen Euro-Staaten diesen Staaten in dem Umfang den Kredit verweigern bzw. dessen Auszahlung an Bedingungen knüpfen. Das ist nämlich schon das Besondere an dieser Sorte staatlicher Zahlungsunfähigkeit, und deswegen will ich dazu zu dem Unterschied noch ein paar Worte sagen, weil der nochmal erhellt, was eigentlich das Problem ist, an dem die Gewinnerstaaten jetzt im Resultat herumlaborieren. Es ist ja nun kein neues Phänomen in der Geschichte der Weltwirtschaft nach 1945, dass Staaten überschuldet sind und nicht mehr zahlen können. Das hat es schon häufiger gegeben. Argentinien oder Korea können einem da einfallen. Das Besondere in diesem Fall liegt darin, dass Forderungen und Schulden im gleichen Geld existieren. Normalerweise ist es so, dass bei einem Schuldnerstaat die eigene Währung verfällt, von ihm die Zahlung in gutem Geld, also gerade in Devisen eines anderen Staates, verlangt wird, und die kann er nicht erbringen. Und dann trifft die Abrechnung zwar auch die Gläubigerbanken, aber nicht die Währung des Staates, in dem der Kredit gefordert wird. Eher umgekehrt, der wird gerade dadurch gestärkt, dass die schwache Währung gegen ihn verfällt und er ist dann gefragt als derjenige, der dem anderen Staat Kredit gibt und ihm weiterhin das Mitmachen in der Weltwirtschaft darüber ermöglicht. Der Verfall der Währung auf der einen Seite, die Behauptung der starken Währung als Kreditmedium ist da, auf der anderen Seite ist da in der Situation gerade die Verlaufsform der Krise, aber auch das Mittel ihrer weltwirtschaftskonformen Bewältigung. Und genau das findet ja in Europa gar nicht statt, weil eben das Geld, was da kaputt geht, die Schuldforderungen, die da kaputt geht, Euro-Schulden sind und die Forderungen, die existieren, ebenfalls Euro-Forderungen sind. Und so kann der Gewinner in dieser Konkurrenz der Sache gar nicht unbedingt froh sein, weil in dem Maße, wie er Zahlungsverpflichtungen gegenüber sich hat, wird eben genau das gleiche Geld angegriffen, in dem die Überschüsse existieren. Aktuell stellt sich deswegen die Sache einigermaßen unübersichtlich dar. Es gibt nämlich gar kein eindeutiges Urteil derjenigen, die dafür zuständig sind, was das Ganze eigentlich tatsächlich für dieses europäische Geld heißt. Der Euro, die Währung, wird nach wie vor von allen Instanzen, von Märkten und Staaten als Weltgeld geh- und behandelt. Der Kurs zum Dollar geht mal rauf und mal runter, aber der Dollar ist nach wie vor der Maßstab für den Wert des Euro. Und insofern bestätigen diese Kursschwankungen zunächst einmal dessen Status als Weltgeld und bezweifeln ihn nicht. Und auf der Grundlage haben ja die maßgeblichen Euromächte Deutschland, aber auch Frankreich nach wie vor Kredit in Euro, und zwar gar nicht so schlechten. Die Schuldtitel, mit denen der deutsche Staat seinen Haushalt finanziert, werden weiterhin von den Finanzmärkten als sichere Vermögensanlage beurteilt. Und das drückt sich in der absoluten Niedrigkeit der Zinsen aus, die Deutschland für seine Verschuldung zahlen muss. Und die anderen Euro-Staaten, deren Schulden ebenfalls in Euro existieren, denen wird bescheinigt, die sind wertlos. Ihr kriegt von uns keinen Kredit mehr, ihr müsst euch das Geld, was ihr zur Aufrechterhaltung des Lebens in eurem Laden braucht, anderswo besorgen. Von den Finanzmärkten gibt es es jedenfalls nicht. Das ist die Lage, in der Deutschland sich die Aufgabe setzt, wir müssen den Euro retten. Und an dieser Aufgabenstellung merkt man, dass die deutsche Politik dieses vorläufige Ergebnis der Krisenkonkurrenz nicht als endgültiges Urteil nimmt, dass es sehr wohl ein Bewusstsein für die Tatsache gibt, dass dieser Zustand, der deutsche Kredit ist nach wie vor verlässlich und solide, bloß Griechenland ist pleite gegangen und vielleicht ist auch Spanien und Italien bedroht, dass das gar nicht das Ende, das letzte Wort in dieser Frage ist, sondern dass noch einiges dafür getan werden muss, damit die Vernichtung von Eurokredit in Gestalt der griechischen Staatsschulden nicht keine negative Wirkung auf die Schulden hat, die die anderen Staaten in Euro haben. Das ist die eine Seite. Sie keineswegs davon ausgehen, dass damit die Sache gegessen ist. Die andere Seite ist die, dass Sie den aktuellen Status, den der deutsche Kredit nach wie vor hat, benutzen, um Ihre Projekte in Sachen Krisenbewältigung in Europa durchzusetzen.